lieben Freunde, eure Petra ist wieder on air von Mythos Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt Die Verschwörungen rund um Meierling Teil 2. Ja, und es ist tatsächlich schon die 12. Podcast-Folge oder die 2. aus dem Jahr 2023. Leider Gottes musste ich diesen Podcast 2-mal machen. Es gab einen Tonspurfehler. Man will es nicht glauben, ich habe doppelt aufgenommen. Ich habe den Laptop-Lautsprecher und den Lautsprecher von meinem Mikrofon mitlaufen lassen. Jetzt gab es natürlich eine Übersteuerung der beiden Mikrofone. Damit sind beide Tonspuren verlaufen, meine Stimme wurde übersteuert, überlagert und dann sind mehr oder weniger die ganzen Sätze übernommen worden, Buchstaben und Wörter wurden verschluckt, also ein Chaos schlechthin. Aber man hat ja sonst nichts zu tun, also das Ganze noch einmal. Der erste Teil hat eingeschlagen wie eine Bombe und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschriften, die mich ereilt haben per E-Mail. Ich habe viel Lob erhalten und auch über Facebook. Und man hat mir geschrieben, dass meine Ja's und Ähm's und Äh's gar nicht stören würden, wenn man die von meinen Live-Videos gewohnt ist. Und das erleichtert mir natürlich meine Arbeit ungemein. Und so würde ich auch sagen, dass ich euch einmal in einem Monat auch 2 Podcasts anbieten kann. Und dann sitze ich nicht stupide nachher da mit den Kopfhörern, diese Äs und Ja's und so weiter rauszulöschen. Natürlich, wenn ich mich verspreche, das werde ich schon ein bisschen rauslöschen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das schon sehr stupid. Dass man muss sich immer diese Frequenzen raussuchen, 100 Mal anhören, zahmschneiden, wieder zahmstoppeln. Und ihr habt es mir auch gesagt, dass man das hört, dass man diese Schneiderei oft hört. Dann gibt es oft Wörter, die man verschluckt oder gar nicht mehr richtig zahmgestoppelt werden. Also das fällt jetzt weg. Also ich danke euch für diese Mutmachung eigentlich. Ich wäre nicht auf die Idee kommen, obwohl ich mir andere Podcasts angehört habe, die sogar die Versprecher drinnen lassen. Aber da ich ja doch viele Passagen habe, wo ich vorlese, das freue ich mich dann doch nicht, dass ich das drinnen lasse. Aber wenn ich mich sonst verspreche, ja, was soll's. Aber ja, bei anderen Podcasts ist wirklich auch so, dass die Ms und As und Äs drinnen haben. Also warum ich nicht auch? Also so viel Perfektionist darf man dann auch nicht sein. Aber wenn die Tonspur natürlich überlagert wird, wenn man so blöd ist wie ich, dass man den Lautsprecher nicht ausschaltet, dann sitzt man halt an einem Dienstag um 9 Uhr am Abend und macht den ganzen Krampf noch einmal. Gut, also, dann beginnen wir mit Teil 2 und es gab die Frage immer wieder zu diesem Glasfensterwerk, wer das jetzt dann doch war und da es gleich im Anschluss an Teil 1 mit dieser Autorin weitergeht, werde ich sie jetzt outen, da mir ihr gedrucktes Buch vorliegt und ich aus diesem 10 Seiten vorlese und zitiere und die durchmache mit euch, werde ich jetzt ihren Namen nennen. Also in Teil 1 haben wir ein 50 Seiten Exposé gehört von ihr. Mir persönlich ist es noch nie untergekommen, dass irgendwer ein Exposé veröffentlicht hätte, aber ja, es gibt immer wieder Ausnahmen anscheinend. Also wie gesagt, ich habe knappe 400 Bücher von den Habsburgern zu Hause stehen. Ich kenne wirklich niemanden, der das bis jetzt getan hätte. Aber eine Self-Publish-Autorin hat das anscheinend gemacht und das ganze Werk ist bei Amazon zu finden, allerdings nicht unter der normalen Suchleiste. Man muss tatsächlich den Namen kennen und es heißt Meierling, ganz einfach. Und die Autorin heißt Heike Susanne Rock, also Richard Otto Gustav Gustav. Und das Werk kostet 5,99 Euro. Ist ziemlich happig der Preis für 50 Seiten. Und wir nehmen jetzt ihre gedruckte Variante eines Kaiserin Elisabeth Buches durch aus dem Jahre 2015. Es ist im Elvea Verlag erschienen. Dieser Verlag ist auch ein Self-Publishing Verlag. Man kann dort quasi die Manuskripte hinschicken. Dann kann man noch Lektoren ausborgen oder Grafiker oder wie auch immer. Dann gestalten die einem das Cover. Ich möchte gar nicht aussprechen, was ich von diesem Cover halte. Es ist knalllila, hat einen gelben Streifen obendrauf mit lilane Delfine. Und dann steht noch Biografie, 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 Biografie mit diesen Delfinen innen. Und in dem Buch geht es darum, dass Kaiserin Elisabeth ermordet wird und am Bett liegt und über ihr Leben nachdenkt. Und dazu sind ihr nur 138 Seiten eingefallen. Der Rest sind zwei Werbeseiten über ihre eigenen Bücher und eine Lehrseite und eine Literaturverzeichnis. Ich habe über das ganze Buch ein Live-Video gemacht. Ich schließe den Link in den Shownotes an. Dann könnt ihr euch das anschauen. Ich habe eine satirische Abend mit den Facebook-Followern gemacht. Der war recht witzig, trotz allem wissenschaftlich detailliert aufgearbeitet, weil ich habe bewiesen, dass nicht eine einzige Seite in diesem Buch richtig ist. Die ganzen abgeschriebenen Dichte, die nirgends hinführen, weil es kein Zitatrecht gibt und so weiter, sind falsch zugeordnet worden und so weiter. Also ich möchte es jetzt nicht aufarbeiten. Schaut euch das Video an, wenn es euch interessiert. Aber es sind zwei Dinge, die ich auch dem Podcast-Zuhörern mit auf den Weg geben möchte. Also sie hat in einem fiktiven Roman recherchiert. Den hat sie auch in den Quellen Verzeichnis, wie sie es nennt, angegeben. Normalerweise schreibt man Literaturverzeichnis oder Literaturliste und das ist einmal die Nicole Avril, Elisabeth Porträt einer Kaiserin und das Buch ist aus dem Jahr 1995 und ist aus Paris, also eine französische Schriftstellerin, schrieb einen fiktiven Roman und in diesem hat sie recherchiert und tatsächlich abgeschrieben, also ein absolutes No-Go. Und das zweite Buch, was sehr lächerlich ist eine Dissertation und das gibt sie tatsächlich als Buch an. Also sie schreibt nicht einmal hin, dass es eine Dissertation ist. Das ergibt sich erst später aus dem Text und das sind Gedichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich in der Tradition Heinrich Heines aus Kassel 1995. Sie selbst ist eine studierte Germanistin, hat auch evangelische Religion studiert und war dann Grundschullehrerin und ist heute Reisebegleiterin für ihren Mann, der mit Bus durch Europa fährt. Und sie schreibt Bücher, unter anderem Der Kanarienvogelmord, Einmal Dresden nicht zurück, Scheiß die Wand an und der vorliegende Roman über Kaiserin Elisabeth. Flieg, schwarze Möwe, flieh, Kaiserin Elisabeth, die ungeschönte Wahrheit. Kurz bevor Elisabeth stirbt, wir finden uns auf Seite 112, fällt ihr Sohn ein und das Kapitel heißt Rudolf und die Katastrophe. Und so wie ich das jetzt gesagt habe, meine ich es auch, weil so fängt dieses Kapitel auch an. Ach ja, Rudolf. Und ich werde es so wie bei dem Freitagabend machen, ich werde es euch vorlesen und werde immer wieder meine Gedanken das einfließen lassen oder euch sagen, was falsch ist oder euch Personen erklären, weil es sind auch keine Personen erklärt, beschrieben, es gibt keine Vornamen, es gibt auch nicht immer die richtige Titelbezeichnung und so weiter, aber das erzähle ich euch, wenn wir dann bei dieser Textpassage angekommen sind. Rudolf und die Katastrophe. Ach ja, Rudolf. Rudolf war von Anfang an ein Problemkind. Nicht, weil er Probleme verursachte, nein, die anderen hatten Probleme mit ihm. Der Hof erwartete, dass er wie sein Vater würde. Aber Rudolf war intelligent, weltoffen, liberal und geistig engagiert. Schon bei seiner Geburt legte Franz ihm den Orden des goldenen Vlies in die Wiege und ernannte ihn zum Oberbefehlshaber der Armee, einen Säugling. Doch Rudolf entwickelte sich zu einem schwächlichen Kind, das lieber verträumt in der Ecke saß, als mit Zinnsoldaten zu spielen. Sein Vater nannte ihn deswegen das Krepierl. Besonders liebte er Gisela und es glich einer Katastrophe, als man die beiden mit Beginn seines 6. Lebensjahres trennte. Aber die Tradition schrieb vor, dass der Thronfolger mit 6 Jahren einen eigenen Hofstaat erhielt. Als wäre die Trennung nicht schon genug, bekam er als Erzieher auch noch den hochdekorierten Graf Contrecoeur, einen Mann, dessen Verdienste ausschließlich in seiner Härte lagen. Er schaffte es fast, dass Rudolf durch diese Erziehung zum Trottel wurde. Also tatsächlich, Kaiserin Elisabeth hängt sich am Totenbett. Ihr Sohn wäre beinahe ein Trottel geworden. Das muss man sich vorstellen. Von einer studierten Germanistin, dass sie das da hineinschrammer machen, muss man aber nicht. Bis ich dann mit meinem Ultimatum Erfolg hatte, dafür sorgte, dass Rudi den liberalen Graf Latour bekam. Von dem Zeitpunkt an wurde er wieder gesünder und fröhlicher. Rudolf war immer ein Denker. Also als erster war er fast ein Trottel, dann war er ein Denker. Also die Widersprüche an sich in dem Buch sind beinahe auf jeder Seite zu lesen. Ich verstand nie wirklich, was in ihm vorging. Ich weiß aber, dass er viele Reiseberichte und politische Schriften verfasste. Leider hat Franz sie nie gelesen. Er bekommt nur zu Gesicht, was die Minister ihm zuteilen. Merkt ihr es? Wir ringen in der Zeitfolge zwischen Vergangenheit und Gegenwart immer hin und her, obwohl das alles Vergangenheit ist. Aber ja, jeder kann man nichts. Möglicherweise hätte ich mich mehr um Rudi kümmern müssen. Vielleicht wäre dann alles anders. Die Katastrophe begann mit seiner Heirat. Leider gab es zu jener Zeit nur wenig ebenbürtige katholische Prinzessinnen in Europa. So blieb ihm keine große Auswahl. Eine mögliche Kandidatin hatte er bereits abgelehnt, weil er sie zu hässlich fand. Hier gibt es eine Erklärung dazu, also ich erkläre es euch gerne. Er hat Mathilde von Sachsen abgelehnt, Prinzessin Mathilde von Sachsen. Die hat auch schon Erzherzog Ferdinand abgelehnt, das kann ich verstehen. War eher ein Mann-Weib, sie war wirklich nicht die Schönste. Sie blieb auch unverheiratet und immer am sächsischen Thron und hat auch viel Staub am sächsischen Hof aufgewirbelt. Aber es ist halt so, wenn eine Frau nicht gefällt, dann muss man sie auch nicht heiraten. Und vor allem der sehr schöne, beliebte Kronprinz Rudolf hat halt sehr viel Wert auf Schönheit gelegt, wie seine Mutter ja selber auch. Daraufhin stellte man ihm das belgische Trampeltier Stefanie, eine Sachsen-Coburg, vor. Hier habe ich auch am Freitag sehr überlegt und bin aber nicht gleich aufgekommen, weil ich ganz kurz mit Luise gehadert habe. Also dieses Sachsen-Coburg ist natürlich grundfalsch. Das Haus Belgien war Coburg, aber nicht Sachsen-Coburg. Also wie man auf das kommt, ist man schleierhaft. Luise von Sachsen-Coburg hat natürlich den Philipp geheiratet und war eine verheiratete Sachsen-Coburg, aber eine geborene Coburg, eine belgische Prinzessin. Aber Stefanie war nur eine gebürtige Coburgerin, eine Prinzessin von Belgien. Aus welchen Gründen er dazu Ja gesagt hat, weiß ich bis heute. Also wenn das die Mutter nicht weiß, dann tut sie mir sehr leid. Er wurde natürlich von Kaiser Franz Josef gezwungen. Es gab eine große Abfindung, es war viel Geld im belgischen Königshaus zu finden und er musste heiraten. Ich habe euch ja auch im ersten Teil diese, ja sagen wir mal, mögliche Ehe erzählt, dass er ja heimlich geheiratet haben könnte und so weiter. Und das ist natürlich nicht über ganz bewiesen, ob es jetzt wirklich diese Ehe gab, aber das kann ich mir persönlich schon gut vorstellen, aber warum er Stefanie offiziell sein musste, hat aus diversen politischen und vor allem dynastischen Gründen, da sehr viel Geld am belgischen Hof gelegen ist. Es sollte zu seinem größten Unglück führen. Danach führt sie ein Gedicht an mein Kind, nennt sich das. Da habe ich am Freitag das gesamte Gedicht vorgetragen, könnt ihr euch anhören auf YouTube. Und dieses Gedicht ist hier komplett falsch eingefügt worden. Erstens einmal geht dieses Gedicht in Wirklichkeit an Erzherzogin Marie Valerie und hat auch überhaupt nichts mit Kronprinz Rudolf und mit Kronprinzessin Stefanie zu tun. Dieses Gedicht an mein Kind gehört zur Verlobung von Erzherzogin Marie Valerie dazu mit Franz Salvador, da Stefanie mit Luise intrigiert hat und den Franz Salvador mit der dritten Schwester von den Belgiern kuppeln wollte, mit der der Clementine. Also da sieht man, dass sie sich mit den Gedichten nicht auseinandergesetzt hat, auseinandergesetzt haben kann, weil wie kommt man auf die Idee zur Verlobung oder Hochzeit oder Kennenlernen, wie man es hier halt beschreibt, dieses Gedicht einzuführen von Komprinz Rudolf und Prinzessin Stephanie. Gut, mal weiter. Ich kümmerte mich nie besonders darum, was Rudolf tat oder wie sich seine Ehe entwickelt. Ich mochte Stephanie nicht. Sie war plump wie ein Ackergaul, hatte dünne blonde Haare und liebte es, im Gegensatz zu mir, im Rampenlicht zu stehen. Ihr einziger Vorteil für mich bestand darin, dass sie mir die Repräsentationspflichten abnahm. Übel nahm ich ihr auch, dass sie mich, wie schon Gisela zuvor, zur Großmutter machte, als hätte sie eine andere Wahl gehabt. Und dann auch noch mit einem Mädchen. Später stellte sich heraus, dass sie keine weiteren Kinder kommen konnte. Sie war also eine Fehlinvestition. Dieser Satz ist eine Frechheit, aus einfachen Grund, von Prinzessin Stephanie in einer Geschlechtskrankheit angesteckt wurde, keine Kinder mehr bekommen konnte. Und das war auch am Wiener Hof bekannt. Also eine Fehlinvestition kann man hier überhaupt nicht rechnen. Rudolf hingegen benahm sich wie alle Männer bei Hofe. Seine Liebschaften waren stattbekannt. In diesem Zusammenhang konnte man ihn wirklich demokratisch nennen. Er nahm keinerlei Rücksicht auf Herkunft oder Stand. Hauptsache hübsch war seine Devise. Oftmals mischte er sich um das einfache Volk und ging zum Heurigen. Mit seinem Vater gab es fast täglich Ärger. Rudolf sah viel deutlicher als er den drohenden Konkurs unserer Herrscher. Um ihn abzuwenden, versuchte er Franz zu Zugeständnissen zu bewegen. Leider hörte dieser mehr auf seinen Jugendfreund, den Ministerpräsidenten Graf Hafe, als auf seinen Sohn. Und Hafe war der größte Feind Rudolfs. Mein Sohn hatte außerdem das Pech, in der Zeit des beginnenden Nationalismus zu leben. So wurde ihm übel vermerkt, dass viele seiner Freunde Juden waren und dass er immer wieder gegen das Bündnis mit Preußen intervenierte. Seiner Meinung nach wäre ein Pakt mit England und Frankreich viel sinnvoller und sicherer gewesen. Ich weiß nicht, wer recht hatte, es interessierte mich auch nicht weiter. Ich hatte zu dieser Zeit selbst Ärger mit den Nationalisten wegen meiner Liebe zu Heinrich Heine. Dass er Kaiser Wilhelm nicht mochte, kann ich verstehen. Saß er doch bereits in jungen Jahren auf dem deutschen Kaiserthron, während Rudi für sich selbst kaum Aussichten sah, dass sein vitaler Vater vorzeitig das Seitliche segnete. Ich finde ihn auch furchtbar, diesen arroganten preußischen Säbelrassler. Empfand ich schon normale Staatsbesuche als grauenhaft, denen mit Wilhelm ging ich nach Möglichkeit immer aus dem Weg. Dennoch schwärmte er für mich. Ob Meiling auch passiert wäre, hätte ich mich mehr für meinen Sohn interessiert. Es lag doch in meiner Macht, Einfluss auf Franz geltend zu machen und Rudi zu mehr Mitspracherecht zu verhelfen. Aber er blieb mir immer fremd. Dann kam Meiling. Am späten Vormittag des 30. Januars 1889 erschien Graf Hoyos überraschend bei meinem Obersthofmeister. Ihm überbrachte er die schreckliche Nachricht, die keiner wagte, dem Kaiser weiterzugeben. Rudolf. Ich konnte nicht glauben, was Nopska mir berichtet. So lautete meine erste Frage. War es ein Unfall? Aber das wurde sogleich verneint. Zunächst hieß es, man habe ihn vergiftet. Die offizielle Version des Hofes, die noch am gleichen Tag rausging, lautete, der Kronprinz sei an einem Herzschlag verstorben. Aber nachdem der Arzt aus Merling zurückkam und berichtete, kam heraus, Rudolf hatte erst ein junges Mädchen und dann sich selbst erschossen. Franz wollte es nicht wahrhaben und bezeichnete seinen eigenen Sohn als einen Schneider und feige flüchtenden Hirsch. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Was ist das für eine Aussage, bitte? Wo steht das? Da hätte ich gern bitte die Passage und das Zitat heraus. Das nirgends gefunden. Selbstmord, ein habsburgischer Thronfolger. Wer sollte das glauben? Warum? Angeblich weigerten sich die Ärzte, ein falsches Obduktionsgutachten abzugeben. Und dann wurde in eingeweihten Kreisen doch bekannt, dass er zuvor seine letzte Geliebte, Mary Wetscherer, umgebracht hatte. Man verscharrte sie schnellstens unter absoluter Geheimhaltung im Heiligen Kreuz. Scharte ist auch unbedingt nicht das Wort, das man hier in dem Zusammenhang lesen will. Hierzulande ist diese Variante bis heute nicht ans Tageslicht gekommen. Andere Staaten gingen damit weniger diskret um. Aber die Zensur in Österreich und seinen Ländern hatte wieder perfekte Arbeit geleistet. Die Ärzte Ärzte schrieben in ihrem Gutachten, Rudi müsste in einem Wahnsinnsanfall gehandelt haben. Deshalb erhoben sich sofort Stimmen, ich sei schuld. Ich hatte das verrückte Wittelsbacher Blut mitgebracht. Aber Sophie war genauso eine Wittelsbacherin. Aus Verzweiflung darf kein Thronfolger hier sterben, denn dann könnte man ja die Schuld am Hofe suchen. Ich zweifle bis heute den Selbstmord an. Das ist definitiv nicht korrekt. Sie ging ja dann nur mehr in Schwarz, war sehr depressiv, sinnierte viel über den Tod nach und fiel immer wieder in ihre Schockstarre und so weiter und hat sich ihr restliches Leben, also 9 Jahre, gefragt, warum hat sich Rudolf umgebracht. Als ich, um Abschied zu nehmen, das Trauerzimmer betrat, sah ich einen Toten auf der Bahre liegen. Man hatte ihm einen Verband um den Kopf gewickelt, aber kein bisschen erinnerte mich an meinen Sohn. Mit Hilfe von Wachs war er Kopf und Gesicht rekonstruiert, die Hände unter einer Decke versteckt. Das ist nicht korrekt, weil das Gesicht war ohne markante Schussverletzung. Die Schussverletzung war nur ein kleines Loch im Kopf und das Wachs war erst bei der Einbalsamierung für die Hofkapelle ins Gesicht gekommen und die Hände sind unter der Decke versteckt worden. Das erkläre ich aber dann schwach. Nichts an ihm schien mir vertraut. Er hatte an seiner Stelle dort gelegen. Immer wieder steigen Zweifel in mir hoch. Aber wenn da nicht Rudolf lag, wo war er? Sprach nie darüber mit keiner Menschenseele. Sollte es ihm gelungen sein, zu verschwinden, wollte ich niemanden auf die Spur bringen. Wenn er das geschafft hätte, wie würde ich ihn beneiden? Alle Umstände dieses Todes schienen auch mir sehr verwirrend. So hieß es zunächst, seine Geliebte habe ihn vergiftet, dann sei er an einem Herzschlag verstorben und zum Schluss konstatierte man Selbstmord. Herr Feuers hatte unerwartet schnell mit der ersten Mitteilung Wien erreicht. Und er kam zu mir, statt zum Sekretär des Kaisers zu gehen. Ich musste es Franz beibringen. Eine furchtbare Situation, denn noch glaubte ich an Rudolfs natürlichen Tod. Dann kam auch noch Baronin Wetscherer, die Mutter von Mary, und wollte wissen, wo ihr Kind sei. Stimmt nicht, weil Elisabeth ließ Baronin Helene Wetscherer kommen und die beiden führten ein 4-Augen-Gespräch. Elisabeth teilte Helene mit, was mit ihrer Tochter passiert ist und der ganz genaue Wortlaut ist nicht bekannt. Den hat auch Helene nicht ganz exakt wiedergegeben. Auch ihr berichtete ich die Katastrophe und verpflichtete sie zum Schweigen. Ein furchtbarer Tag. Mir selbst wurde untersagt, zur Bestattung mit in die Kapuzinergruft zu fahren. Warum eigentlich? Ich war doch seine Mutter. Wieder einmal wurde ich ausgeschaltet, obwohl es um mein Kind ging. Später erfuhr ich, dass der Wagen mit dem Sarg von Schimmeln gezogen wurde. Warum? Das Protokoll schreibt vor, Rappen vor den Leichenwagen zu spannen. Und hier ausgerechnet Pferde in der Farbe der Unschuld. Nach dem, was in Meierling passiert sein sollte, was wollte man von mir und der Welt verheimlichen? Als Hinweis dafür, dass möglicherweise nicht Rudolf in den Sarg in der Kapuzinergruft liegt, empfand ich die Leere in der Gruft, als ich einige Tage später nachts hinunterging. Allein in dem dunklen Gewölbe, das nur von meiner Fackel schwach erleuchtet wurde, versuchte ich mit Hilfe des großen Jehovas Kontakt zu Rudolf zu bekommen, um ihn zu fragen, warum er das getan hatte. Aber alles blieb totenstill. Kein Windhauch zog durch die unheimlichen Räume. Falls er noch leben sollte, wünschte ich ihm Glück. Mehr als er im Leben als Thronfolger empfand. Wenn nicht, würde ich ihn bald sehen. Vielleicht erfahre ich dann endlich, was wirklich geschah. Der Priester ist noch hier. Ob er ahnt, wie viel Schuld er mir vergeben muss? Ich fürchte, ich werde lange Fegefeuer schmoren. Das so viel zu dem Kapitel, das zum Fegefeuer oder mit dem Fegefeuer steht einer Religionslehrerin heißt. Also das finde ich eine Frechheit. So, also der geistige Herr Guss sozusagen von Heike Susanne Rock, Thema Rudolf, im Buch Lieg, Schwarze Möwe, Lieg, 12,33 €, 138 Seiten dünn oder dick, je nachdem wie ihr das sehen wollt, in knallviolett erhältlich auf Amazon. Und jetzt möchte ich folgenden Hegeweis antreten. Kaiserin Elisabeth, obwohl am Begräbnis ihres Sohnes teilgenommen hat, weil man hätte nur ein bisschen recherchieren müssen. Wie gesagt, ich kann euch nur den einen Abend ans Herz legen, wo ich das gesamte Buch durchnehme und wirklich beinahe Seite für Seite, aber zumindest sehr viele Kapitel durchnehme und aufkläre, was alles falsch ist. Aber hier geht es ja jetzt nur um Rudolf und im Buch von Prinzessin Stephanie von Belgien, ich sollte Kaiserin werden, steht Folgendes und ich hole ein bisschen aus, damit ihr mal ein bisschen auch die Stephanie zu hören bekommt. Es ist in Hyperlink geschrieben und hoffe, dass ich nicht so sehr stottere, bemühe mich deutlich vor. Dennoch, der Tod hat mich von einem angstvollen, sorgvollen und trostlosen Zusammenleben erlöst. Allein um welchen Preis? Alles, meine und des Landes Zukunft, schienen zerschellt, für die ich vieles geduldig ertragen hatte. Was blieb, war eine brennende Stelle in meinem Herzen. Unbarmherzig strömten Hoffnungen und Lebensinhalt dahin. Die Schmerze lange, diese Wunde. Sie war wie der Biss einer giftigen Schlange. Nichts konnte sie schließen und heilen und ich fühlte erst Linderung, als ich es vermochte, mich Demut und Gottes Hand zu beugen. Aber dieser Tag und die Nacht, die kein Ende nehmen wollte, waren grauenhaft. Bleiern schwer vergingen auch die folgenden Tage. Das Hofzeremoniell mit seiner düsteren Feierlichkeit senkte sich gleich schwarzen Drapieren auf die Burg herab. Ich verließ meine Gemächer nicht mehr. Prinz Philipp Coburg erschien, hier seine Teilnahme auszudrücken, ebenso der Graf Josef Hoyos. Mit ihm sprach ich noch einmal über das, was er in Meierling gesehen hat. Er fuhr aber auch nicht mehr, als ich schon wusste. Sonst sah ich nur die Damen des Herzhauses, unsere nächsten weiblichen Verwandten. Man brachte mir die Trauerkleider, für die die Obersthofmeisterin gesorgt hat. Nie vielleicht empfand ich es so schmerzlich wie in diesen Tagen, dass der Hof eigentlich keinen geistlichen Berater hatte. Man pflegte beim Burgbischof die Sakramente zu empfangen, aber die liberale Atmosphäre hatte verhindert, dass der Geistliche auch wirklich Seelenführer sein konnte. Sehnsüchtig erinnerte ich mich mit der milden Weisheit des alten Monsignore, der meine Kindheit geleitet hat. Bei Nacht unter Fackelschein war die sterbliche Hülle des Romprinzen in die Burgkapelle gebracht und dort aufgebahrt worden. Das immer lachende und erhaltungssüchtige Wien war in dumpfer Trauerstimmung. Schwarzer Flor wehte von allen Häusern und Massen. Ein eisiger Wind wirbelte grauen Staub durch. Eine wohltuende Ablenkung in meiner verzweifelten Stimmung brachte die Ankunft des belgischen Königs. Seine Mutter war voll Güte, Verständnis und Liebe. Der König, mein Vater, zeigte sich ungewöhnlich teilnahmsvoll für mich, aber er war entrüstet über die Schmach, die man seiner Tochter zugefügt hatte, durch die ihm das Ansehen seiner Familie befleckt schien. Das Königspaar blieb bis über die Trauerfeierlichkeiten in Wien. Ihre Nähe gab mir mein Selbstvertrauen allmählich zurück. Meine kleine vierjährige Elisabeth brachte diese schreckliche Zeit in ihrem Zimmer. Man behütete sie auf das Sorgfältigste und ließ sie keinen Schritt hinaus. Ich selbst führte sie an die Bahre ihres unglücklichen Vaters, bezeichnete ihre Stirn mit einem Kreuz und brachte die Kleine dann wieder in den Frieden des Kinderzimmers zurück. Auch ich hatte zum ersten Mal einen Bobling. Die kleine Elisabeth war mir ein großer Trost. Ihr Lächeln und Klapper verscheuchte auf kurze Zeit meine Schmerzen und Sorgen. Auch meine Mutter beschäftigte sich auf Zärtlichste mit dem kleinen, holden Mädchen, dessen unschuldiger Liebreiz wie eine Blume in dieser traurigen Zeit anmutete. Wiederum bei Nacht mit dem ganzen finsteren Pomp der spanischen Etikette wurde dann der Sarg des Kronprinzen zu den Kapuzinern überführt. Die Beisetzung begann mit einem großen Requiem. Das gesamte Erzhaus, zahlreich eingetroffenen Fremden, Souveräne und Fürstlichkeiten, der Hofstaat, das hohe Militär und das diplomatische Korps, Ballastdamen und Sternkreuzordensamen füllten die Oratorien und das Chor. Hier sah ich die Kaiserin zum ersten Mal seit jener schrecklichen Stunde wieder. Wir waren beide tief verschleiert. Pagen trugen unsere Schleppen, seitlich befanden sich die Hofdamen. Die Kaiserin erwiderte meine Verbeugung auf gleiche Art. Sie sprach kein Wort, keine Miene veränderte wurde ihr gesehen. Fürs Erzbischof von Wien unter Affilenz der hohen Geistlichkeit segnete den Toten ein. Kaiser und alle männlichen Fürstlichkeiten sowie die Herren der Suite, das diplomatische Korps und das Militär begleiteten den Sarg bis zur Gruft. Ein großes Trauerdejeuner vereinigte in der Hofburg alle anwesenden Fürstlichkeiten. Die Trauerfeierlichkeit im Verein mit dem düsteren Aufwand vermochten nicht das Gespenst der schrecklichen Tat von der Tafelrunde zu bannen. Aber die kaiserlichen Eltern wie die anderen Anwesenden waren überzeugt, dass die Tat einer geistigen Zerrüttung entsprungen war. Auch die Kirche hatte diese Auffassung zu eigen gemacht. Die außerordentliche Teilnahme aus allen Teilen der Monarchie bewies die Anhänglichkeit an das Herrscherhaus. Am schwersten aber schien der Verlust jenen zu sein, die in dem liberalen Kronprinzen nun ihren Kaiser betrauerten. In Deutschland bekundeten Kaiser und Volk mehr als rein konventionelle Trauer und Frankreich sah sich eines Mannes beraubt, der mit vielen Interessen dem französischen Volk verbunden war. Hingegen konnte Russland nicht verhehlen, dass es in ihm nicht einen Freund, sondern einen Feind verloren hatte. Als die Todesnachricht Petersburg erreichte, waren die Einladungen zu einem großen Hofball für den 7. Februar bereits ergangen. Die Festlichkeit wurde aber trotz der Todesnachricht nicht abgesagt, nur wurde für den Abend als Farbe der Kleidung schwarz bestimmt. So erschienen die Damen im schwarzen, dekoltierten Kleidern. Der schwarze Ball von St. Petersburg war ein treffender Ausdruck der dort herrschenden Gefühle. Man trug der Konvention äußerlich Rechnung, aber man fühlte sich erleichtert, dass ein erbitterter, gefährlicher Feind Russlands für immer dahingegangen war. Die Beweise der Teilnahme aus aller Welt und allen Ländern der Monarchie kamen Tag und Nacht zu mir. Die Hofpost und Telegrafenämter mussten verstärkt werden, um den Dienst zu bewältigen können. Mein Hofstaat und ich konnten kaum die Berge von Briefe und Depeschen durcharbeiten. Für mich eine sehr wohltuende Ablenkung. Dieser Sturm der Sympathie bildete den deutlichen Beweis, welche Stellung der Kronprinz und ich in den Herzen der Bevölkerung eingenommen hat. Ganz Österreich-Ungarn wollte von seinem zukünftigen Kaiser, aber auch von seiner zukünftigen Kaiserin Abschied nehmen. Das von Stephanie von oder um also Kaiserin Elisabeth im schwarzen Kleid mit Schlepp, um den Beweis anzutreten, dass Kronprinz Rudolf nicht mit Schimmel oder mit Rappen zur Kapuzinerhof gebracht wurde, habe ich recherchiert. Leider ist mir das nicht gelungen. Ich habe mir dann die Fotos angesehen vom Begräbnis. Also es waren tatsächlich Schimmel, die ihn zur Kapuzinerhof gebracht haben. Ich habe in keinem Buch eine Erklärung dazu gefunden, warum hier tatsächlich weiße Schimmel statt schwarze Rappen vorgespannt waren. Ich kann mir das nur so erklären, dass es vielleicht wegen der begangenen Sünde der Fall war. Man darf nicht vergessen, Selbstmörder galten immer in der katholischen Kirche als Sünder. Vielleicht wollte man hier zeigen, du darfst zwar in der Kapuzinerhofe geschattet werden, aber du bist trotzdem ein Sünder. Ich weiß es nicht, ich werde mich erkundigen. Sobald ich die Antwort habe, werde ich sie euch mitteilen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Jedenfalls habe ich noch ein paar extra Informationen zum Begräbnis für euch herausgesucht. Es fand am 5.2.1889 statt, bei unglaublich klirrender Kälte. Um überhaupt ein katholisches Begräbnis zu bekommen, da war ich jetzt gerade, musste er für geisteskrank erklärt werden. Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass das aufgehoben wurde. Das ist erst vor ein paar Jahren aufgehoben worden. Also Selbstmörder waren bis vor ein paar Jahren tatsächlich in der Kirche nicht gerne in geweihter Erde gesehen oder wurden nicht in der geweihten Erde bestattet und ist natürlich auch nicht in einer katholischen Gruft bestattet worden. Also das ist tatsächlich wahr und hat auch für die damalige Zeit seine Berechtigung gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass ich sehe, dass das so ist, aber für die damalige Zeit war die Aufnahme sehr streng und daher fand man unter Anführungszeichen diese Ausrede, er war geistig nicht mehr in der Lage, über sich selbst zu entscheiden und hat sich umgebracht. Er wurde in der Hofburgkapelle aufgebahrt. 100.000 Wiener wollten von ihrem Kronprinzen Abschied nehmen. Die haben tatsächlich bei dieser klirrenden Kälte ausgeharrt. Er war ja unglaublich beliebt beim Volk. Tatsächlich haben es nur 20.000 Menschen zum Sarg geschafft. Und hier sind wir jetzt bei der Erklärung, warum die Hände unter der Decke waren, damit ihm die Menschen nicht mehr angreifen konnten, ihm irgendetwas von den Händen ziehen konnten, wie irgendeinen Siegelring oder sonstiges. Er hatte auch Handschuhe an, aber trotzdem, man betatscht ja dann auch eine Leiche. Er war einbalsamiert, also er hatte einen glänzenden Kopf durch diese Einbalsamierung und sah etwas eigenartig aus durch diese vielen Kerzen rund um ihn. Dann war auch noch, gab so Blumensträuße rund um ihn. Jetzt sah diese Szene etwas eigenartig aus. Es gab Heulattacken, Weinkrämpfe, hysterische Anfälle von Frauen, von Familien und so weiter. Es gab Schlägereien vor seinem Sarg, sodass der Mob dann schließlich und endlich von der einschreitenden Polizei weggezogen werden musste und die Hofburgkapelle dann die Tore verschlossen hat und gesagt hat, aus, Ende, Schluss, wir machen da jetzt zu. Das hat überhaupt keinen Sinn. Der Mob muss vom Sarg weg, weil sonst passiert da noch was. Und dadurch mussten tatsächlich 80.000 Menschen auf die letzte Ehre verzichten, weil eben so ein paar Hanseln keine Rücksicht hatten. Bis zum Tod seiner Mutter, also 9 Jahre lang, stand der Sarg neben seinem Onkel, Erzherzog Ferdinand Maximilian, der mit allen Ehren als Kaiser Maximilian von Mexiko in der Kapuzinergruft bestattet wurde. Er steht auch heute noch auf seinem Sarg und es gibt auch ein Sterbebildchen von ihm, das existiert heute noch. Da stehen 2 Sprüche drauf, die möchte ich euch gerne vorlesen. Bei dem Herrn ist Verzeihung, bei dem Herrn ist Erbarmung und überreiche Erlösung. Psalmen 129, 4, 7. Und dann steht noch, wenn eure Sünden wären wie Scharlach, sollen sie weiß werden wie Schnee. Buch Jesaja 1, 18. Im Schloss Hattstetten habe ich ein Bild fotografiert mit den 12 bekanntesten Verschwörungstheorien und die habe ich mir jetzt ausgesucht für diesen Abend oder für diesen Podcast. Ich habe sie hier in mein schlaues Podcast-Büchlein eingetragen. Die möchte ich euch jetzt vorlesen und während dem Vorlesen werde ich so meine Spitzfindigkeiten wieder mal ablassen und vielleicht können wir mal ein bisschen schmunzeln oder lachen, auch bisschen über dieses Thema, weil da sind schon ein paar verrückte Einfälle dabei, also vielleicht nichts trinken jetzt. Das könnte vielleicht wieder gefährlich werden. Also die 12 bekanntesten Verschwörungstheorien und dann füge ich noch 2 weitere hinzu. Nummer 1. Der Kronprinz hat seine Geliebte und sich selbst in einem Wahnsinnsanfall erschossen. Ja, also das ist ja gar nicht so abwegig, weil das haben sie ja auch für die Kirche hergenommen, damit er in der Kapuzinergruft bestattet werden kann. Also das ist gar nicht so abwegig. Also Verschwörungstheorie würde das gar nicht so nennen. Gut, Nummer 2. Kaiser Franz Josef ließ ihn ermorden, da Rudolf sich angeblich zum König von Ungarn krönen lassen wollte. Ja, das hört man auch immer wieder. Also das lese ich nicht zum ersten Mal. Erklärt nur leider nicht, wie dann die Mary gestorben ist. Also ist die dann gestorben oder ist die nicht gestorben? Haben sie dann niederschossen? War das dann der Kollateralschaden? Oder wie ist das dann vonstatten gegangen? Weil es halt da war, haben sie das auch gleich mit umgebracht? Oder wie haben sie das dann den Kaiser erklärt? Naja, da war eine da und die haben wir halt dann auch gleich umgebracht. Oder wie ist das dann gegangen? Ja? Aber ja, gut. Nummer 3. Rudolf wurde bei einem Jagdunfall tödlich verletzt. Auch eine sehr interessante Theorie, vor allem eine sehr eigenartige Theorie. Erklärt auch nicht, also wie dann die Mary gestorben ist. Also ist der Jagdunfall dann quasi, ist die Kugel dann einen Kilometer geflogen durchs Schloss, durch die Mauer in den Kopf von der Mary. Und die Mary ist dann im Bett gestorben oder gestanden und ins Bett reingefallen, oder wie ist das angegangen? Also das erklären Sie mir bitte auch, weil selbst wann das so gewesen ist, wie erklären Sie sich die tote Mary oder lebt die Mary dann? Also jetzt nicht mehr, aber damals. Also ja, also das ist sehr eigenartig. Also weil, wie erklären Sie das? Also Frauen sind ja nicht auf die Jagd mitgegangen. Also ja, also naja, gut. Mary Wetscherer hat ihn mit Cyankali oder Laudanum vergiftet. Auch eine Verschwörungstheorie, die sehr interessant ist. Vor allem dann, wenn Sie mir erklären, wie das Loch in Koban Rudolf gekommen ist. Also vergiftet ja, und dann hat sie ihn erschossen, so nach dem Motto, jetzt schaue ich, ob es erst recht tot ist, oder wie hat sie das gemacht? Also erst vergiftet die und dann erschießt sie die und zum Schluss hat sie ihm dann noch da hängt und ersoffen oder was? Also, und dann hat sie sich erschossen. Okay, gut, das könnte man noch annehmen, aber ja, also so nach dem Motto, wenn ich dich schon ermorde, dann ermorde ich gleich ein paar Mal, weil dass ich schaue, dass du überhaupt tot bist. Also total als tot sozusagen. Gut. Der Kronprinz ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, okay, mit 30, mit sehr viel Morphium, Geschlechtskrankheit, ja, gut. Könnte sein, theoretisch, ist gar nicht unmöglich in Wirklichkeit, aber beim Umfallen, beim Herzinfarkt hat er sich dann den Loch im Kopf gehauen und Mary hat einen Schlaganfall gehabt, ist dann auch gleich mit umgefallen und hat sich ein Loch im Kopf gehauen oder hat sie beim Retten ein Loch im Kopf hat, oder wie ist es dann zustande gekommen? Also selbst wenn der Rudolf im Herzinfarkt gestorben ist, wie kommt das Loch im Kopf und wie ist dann die Mary gestorben? Also das sind alles so Theorien, das sind so unausgegoren. Das ist alles so dahergeplappert, ohne weiter zu überlegen, was machen wir mit der Leiche von Mary? Wie erklären wir uns das? Oder wie erklären wir das überhaupt? Die ist halt da. Die ist halt tot. Ja. Und wie erklären wir es? Ja, gar nicht. Ja, super. Also, ja. Verscharren wir es halt, nicht? Also so quasi. Oh. Irgendwie, nicht? Jetzt würde man sagen, lösen wir es heute in Salzsäure auf. Naja, die nächste ist auch sehr nett. Das ist Nummer 6. Er ist von den Brüdern Paltazzi, die ihre Nichte Mary aus dem Jagdschloss holen wollten, im Streit mit einer Champagnerflasche erschlagen worden. So muss man wissen, dass die Paltazzi-Brüder ihn einmal gekannt haben, weil die sind ja mit der Kaiserin geritten früher. Also, das sich zu trauen, da gehört schon viel Mut dazu. Und in dem Streit haben sie ihm dann mit einer Flasche eine über den Schädel gezogen. Okay, ja, da hast du zwar ein Loch im Kopf, aber andere als von einer Schusswaffe. Und die Mary ist dann auch wieder der Kollateralschaden gewesen. Die haben es dann gleich mit erschlagen. Also als erster wollten sie das retten, zur Ehre für die Wetscherer-Familie und Base. Und dann haben sie es gleich mit erschlagen oder erschossen. Oder was haben sie mit der dann getan? Oder haben sie die Decken drüber gezogen und haben sie es verschleppt. Und dann hat es das Kind auf die Welt gebracht. Wahrscheinlich. Also das, also, und wer war dann, ja, es ist alles so, ja, beschlossen. Aber ja, ist okay. Also, die Champagnerflasche. Gut, die nächste erklärt Asia 5, Nummer 7. Mary ist nach einem Abtreibungsversuch erblutet, worauf sich der Ehrenmann Rudolf Kugel gab. Okay, gehen wir durch. Also, die Mary ist nach einem Abtreibungsversuch verblutet. Ja, okay, ja, das ist möglich. Also, Engelmacher hat es damals schon gegeben. Wo ist das Blut hingekommen für den Abtreibungsversuch? Weil das war ja nicht viel, weil also dort, wo die Abtreibung halt stattfindet, das war nicht mit Blut. Wie kommt wieder das Loch im Kopf, ist die Frage. Und also von der Mary meine ich jetzt. Und dann ist das Kind aber dann so auf die Welt gekommen, weil es ist ja Eintragung bei den Schotten. Also das Kind ist ja dann in die 20 oder 30er eingetragen worden und dann sind so irgendwie nach Amerika gekommen. Oder wie ist es dann gegangen? Also Fragen über Fragen mit Nummer 7. Das Loch, das Loch. Yes. Gut, dass der Ehrenmann Rudolf dann die Kugel gegeben hat. Ja, gut, verstehe. Aber bevor er sie dann erschossen hat, hat er sie dann noch erschossen. Oder wie ist es dann? Nach dem Motto, soll ich nicht mehr leiden und du schießt das an, oder? Okay. Ja, ihr seht, ich sinniere da sehr darüber nach. Also Nummer 8, meiner Meinung nach, die am meisten heute noch kolportiert wird und auch verfilmt wird und auch im Musical genannt wird. Also das ist die am meisten bis heute seinen Bestand hat. Rudolf und seine Mary haben aus unglücklicher Liebe gemeinsam Suizid begangen. Ne? Okay. Also jeder Film, jede Serie beschäftigt sich mit diesem Thema. Also die unglückliche Liebe zwischen den beiden. Ja, und das Musical, du bist meine Welt, bla bla bla. ich gehe mit dir in den Tod, bla bla bla, der Schmutz rennt außer bei dem Lied. Ein Albtraum. Ja, also die große Liebe zwischen Mary und Rudolf Lackholz. Ja gut, okay, also gehen wir weiter. Nummer 9. Ein vor Eifersucht rasender Förster oder Waldhüter hat Rudolf erschossen. Ah, nicht schlecht. Wie ist der eine gekommen? Hat alles versperrt. Also wie ist der ein Schloss reingekommen? Und vor allem, er hat den Rudolf erschossen, weil er die Mary geliebt hat. Okay, und dann hat er die Mary auch gleich erschossen, weil er ihm dann angeschrien hat, ich will dich aber nicht und ich liebe nur meinen Rudolf. Und jetzt hast du meinen Rudolf weggenommen und dann hat er noch mehr gerast, weil und getobt und hat dann gemeint, wenn es mich nicht willst, obwohl ich den jetzt umgebracht habe, den offen da und so wie ein Kronprinzen umgebracht wegen dir, du Nudel, und dann willst du mich nicht einmal und dann schieße ich dich auch. Also dann hat er beide erschossen eigentlich. Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Dann hätte er sich aber auch erschießen müssen, ne? Weil dann ist er ja ein Mörder. Also warum haben sie denn nicht? Also weil so Förster und Waldhüter wird es ja die Meierling nicht gegeben haben. Also der wird ja nicht extra aus Tirol angereist sein oder aus Vorarlberg oder aus Ungarn. Also das ist ja so eine Theorie, oder? Ja, so, Nummer 10. Der ist auch recht interessant. Den liest man auch immer wieder. Ausländische Agenten haben Rudolf nach dem Scheitern umschürzlerischer Pläne getötet. Deckt sich ein bisschen mit der von der Kaiserin Zita. Wer kommen dann noch? Ausländische Agenten. Okay, gut, ist nicht mehr benannt hier, bei der Zita ist es dann benannt. Wesante, so wie beim Rasenförst und Waldhüter, Wesante ins Schloss reingekommen. Also Hintertür hat es keine gegeben, weil das ist ja das Schlafzimmer von Prinz Rudolf. Also da hat es keine Hintertür gegeben. Das Schloss war grundsätzlich einmal zugesperrt. Loschek hätte es aufsperren müssen, weil er hat ja hinter sich zugesperrt. Dann war ja der Sachsen-Coburg auch noch da. Also irgendwer hätte ja das Rumpern und Bumpern gehört, wenn da irgendwer eingedrungen wäre. Das heißt eigentlich, dass dann der Loschek und der Sachsen-Coburg, also Philipp Sachsen-Coburg, der beste Freund und Schwager, mit drinnen gehangen hätten und das kleine Mandal Loschek, ja, also der war doch umgefallen, wenn man den anboostet hätte, wenn den da ein Kiwara anpackt hätte. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nicht irgendwann einmal auslassen hätte. Egal, ob er jetzt gezahlt worden wäre mit dem Gasthaus oder nicht. Also wenn, dann ist er sicher vom Rudolf gezahlt worden oder so. Irgendwo für irgendwelche Dienste. Aber von ausländischen Agenten, damit er es einlässt, also das glaube ich nicht. Aber gut, sagen wir, wir sind schon bei 11. Die Abweisung seiner Scheidungsbitte sowie eine unheilbare Geschlechtskrankheit trieben Rudolf zum Selbstmord. Ja und nein. Also die Scheidungsbitte geben und die unheilbare Geschlechtskrankheit hat es auch gegeben, habe ich ja vorher erwähnt. Man wusste das sogar am Wiener Hof, weil ja die Stefanie unfruchtbar geworden ist. Und die Scheidungsbitte hat der Kaiser schon mal abgelehnt. Also Rudolf ist da sicherlich in die Depression getrieben worden. Man hat ja damals noch keine Therapie gekannt. Man kannte keine psychischen Krankheiten, keine Hilfe, gar nicht. Also das ist ja erst alles nach 1900 dann erfunden worden von Sigmund Freud. Aber dass es nur wegen dieser beiden Probleme gewesen wäre, nein, das ist sicher nicht der Fall. Also das waren ganz, ganz, ganz viele Probleme. Und da wären wir mit dem Podcast nicht fertig. Sind wir da, müssen wir da, glaube ich, einen ganzen Podcast über die Probleme vom Rudolf machen. Und ganz ehrlich, da schlafen wir alle ein. Also nein, wegen diesen beiden ist nicht gewesen, dass er sich umgebracht hat. So, dann sind wir bei Nummer 12. Mary Wetscherer wurde auf eigenes Verlangen von Rudolf getötet, worauf er sich auch das Leben nehmen musste. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Mary hat als knapp 19-jähriges Mädchen Sterbehilfe wollen oder war Zweig für einen Selbstmord und hat ihm angefleht, bitte lieber Rudolf, bring mich um, weil ich will nicht mehr leben oder weil du mich nicht lieb hast, bring mich um, bitte, bitte bring mich um. Und der Rudolf ist 30-jähriger, normal denkender Mann, selbst mit Depressionen bis so weit, das eigentlich war's. Also ich bin doch kein 19-Jähriger um oder knapp 19-Jähriger. Ja, also das ist auch so eine Theorie. Also gut, dann bringt das um und dann kommt er drauf, er würde als Mörder dastehen und dann bringt er sich selber um. Also das hat nicht dran was. Also so viel Intelligenz schreibe ich dem Rudolf bis zum Schluss vor. Dazu, wenn ich das ich sage, so weit hat er denken können, dass er egal wie er das dreht und wendet, dass ein Mörder von der Mörder gestanden war. Es war ihm vielleicht das Kronprinz eh nichts passiert, das weiß ich nicht, wie das damals ausgeschaut hätte, aber ja, also. Ja, die, also Verschwörungstheorien, ja, die sind halt immer sehr witzig. So, nicht dabei, wie ich schon angekündigt habe, ist Kaiserin Zitas Theorie. Sie hat ja da auch immer eine behauptet, ihr ganzes Leben lang. Die hat ja immer gesagt, dass französische Agenten, also hier ist es jetzt benannt, deswegen teile ich es als 13 ein, französische Agenten des Politikers Georges Clemenceau sollen nach Merlin gekommen sein und hätten den Kronprinzen ermordet. Durch diese Intrige verlor Österreich sein Ansehen gegenüber dem Konkurrent Frankreich und Russland. Bestätigt er das nie, oder bewiesen. Also hier ist schon mal ein kleiner Fehler passiert, weil Konkurrent Frankreich war nicht Wahl, im Gegenteil, die waren Verbündete, war eher der Russland der große Konkurrent, doch die Stefanie gerade in ihrem Schreiben oder in ihrem Buch bestätigt. Also da hat sich liebe Zita schon einmal geirrt. Und auch hier die Frage, wie hätte das so angestellt, wenn er überhaupt persönlich anwesend gewesen wäre, wie ist er in das Schloss gekommen? Also auch hier hätte der Loschek oder der Sackburg aufmachen müssen. Es hätte ja ein Gerumpel, ein Gebolter, es wäre ja alles nicht so leise abgegangen. Die Waffen waren ja damals nicht leise in keiner Weise. Und es ist alles ein Humbug und es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Historiker, die sich mit nichts anderem ihr Leben lang beschäftigen, außer mit Merlin, die Bücher geschrieben haben über Thema, die Abfassungen und. Wäre irgendwann einmal irgendetwas in dieser Weise aufgetaucht, auch beim Clemenceau in den Akten oder was auch immer. Es wurde ja in jede Richtung wirklich recherchiert, von Politikern, von Historikern, von Politikwissenschaftlern und ich weiß nicht was allem. Ja, also wäre da irgendetwas aufgetaucht, wäre das veröffentlicht. Und als Nummer 14 gebe ich jetzt noch die Verschwörungstheorie von Heike Rock an. Die behauptet seit Monaten in gewissen Facebook-Elisabeth-Gruppen, dass ihr Schiffspassagierlisten vorliegen, also Auszüge davon, dass beide nach USA gefahren sind mit dem Schiff. Und ich frage mich jetzt schon langsam. Ich hoffe, dass jetzt bald einmal das Meierling-Buch erscheinen wird. Also es war ja schon für voriges Jahr angekündigt, weil es so lange auf sich wartet. Und wenn es kommt, werde ich es euch wissen lassen. Wir sind durchnehmen mit euch und werde mich dann dieser ganzen Verschwörungstheorie widmen. Und sie behauptet da, dass eine Passagierliste vorliegt und ich frage mich, mit welchen Namen sich beiden so derartig geoutet haben, dass es aufgefallen ist, war es Mary Habsburg oder Rudolf Wetscherer. Ich habe keine Ahnung, was da drauf gestanden ist, aber das behaupte ich jetzt schon seit Monaten in den Gruppen, dass hier das vorliegt und dass es endlos aus ist, wenn ich spannend geben wird. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch Marie Gräfin vom Festetitsch ins Spiel bringen. Sie war die engste Vertraute der Hofdamen von Kaiserin Elisabeth. Sie führte zwischen 1871 und 1884 10 Tagebücher mit 2000 Seiten. Danach erst wieder 1904 bis 1906. Und Beatrix Meyer und Gudula Walterskirchen haben dann noch einen Band aus 1917 und 1918 gefunden. Leider fehlen die Bände 1885 bis 1903. Und man ist sich ziemlich sicher, dass es diese Bände gegeben hat, da Marie Festetitsch eine sehr fleißige Schreiberin war, fehlt ausgerechnet die Meierling-Dokumentation und auch die Dokumentation über den Tod von Kaiserin Elisabeth, also wie sie das empfunden hat, dass sie vielleicht nach dem Tod der Kaiserin aufgehört hat zu schreiben bis 1904, kann man sich vorstellen in der Forschung, in der Festetitsch-Forschung, das ist sogar recht überliefert, dass sie da vielleicht aus der Trauer heraus aufgehört hat, aber zwischen 85 und 89, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sie hier aufgehört. Es ist leider nicht überliefert, wer diese Bestände entwendet hat. Ich möchte auch keine Gerüchte in die Welt setzen. Allerdings war Marie Festetitsch auf dem Weg nach Genf und hat die Leiche von Kaiserin Elisabeth persönlich abgeholt, um nach Wien zu holen mit dem Zug. Und währenddessen hat man ja ihre Wohnung in der Hofburg aufgeräumt und ausgeräumt. Und es war Erzherzogin Marie Valerie, die ihr nie gesonnen war. Also sie hasste sie wie die Pest. Wie sie immer gesagt hat, erstens einmal, was schreibt die Felsenwitsch da ständig in ihren Tagebüchern rein? Was steht da drinnen über meine Mutter und über alle anderen? Das kann man sogar in ihrem eigenen Tagebuch nachlesen, dass sie sich das einmal gefragt hat. Und sie war auch immer gegen die Felsenwitsch, weil sie gesagt hat, sie nimmt viel zu viel Einfluss auf meine Mutter und deswegen mochte sie sie auch nicht. Also ich glaube, dass hier Marie Valerie die Bände entwenden ließ, um hier nicht etwas ans Tageslicht zu bringen, was die Familie nicht wollte. Das halt dann ausgerechnet auch 86, 87, 88 mit Inge Malch, als wahrscheinlich nicht beschrieben gewesen sein werden, nehme ich an. Allerdings gibt es aus 1906 eine Eintragung im Tagebuch. Marie Felsenwitsch ging zwischen 1904 und 1906 noch einmal auf Reisen und sah sich alle Schlösser, alle Länder, alle Städte, alle Begebenheiten noch einmal an, wo sie mit der Kaiserin war, schrieb das nieder, ihre Empfindungen, wie sie es noch einmal empfand, wie sie es aufnahm, wie Kaiserin Elisabeth ihr fehlte und so weiter. Und da gibt es eine Passage, im Grunde genommen nur ein oder zwei Sätze über Kronprinz Rudolf, aber hier bestätigt sie den Selbstmord. Ich möchte euch den gesamten Text vorlesen, weil es auch Trauer um Kaiserin Elisabeth beschreibt und weil sie in Miramar ist. Trieste, 15. Mai 1900. Ich komme von Miramar, eine Welt voller Erinnerung. Der Name schon allein, wie einst der Anblick dieser Herrlichkeit, die Terrassen, ein Blütenmeer, an den Zedern ranken Rosen in allen Farben bis zur Krone, Licht, Sonne, Duft überall und eine Wolke von Wehmut über dem Frühlingszauber. Barg aber ist zum dichten, schattigen Wald geworden, aus dem die Nachtigallen ihre süßen Lieder in die Lüfte senden, so klagen, als ob es dem Schicksal gelte, des einsamen Schlosses am Meeresstrande. Wirklich, ich wanderte wie im Traum ab und zu ein mir bekanntes Gesicht und ein freudiger Ruf, du lieber Gott, die Frau Gräfin Festeditsch. Ja, die alten Diener erkennen den Gast in alten Augen. Den ganzen Vormittag schwelgte ich dort, schön war es oben beim Turm. Ich meinte, sie müsse kommen. Wo ist das alles? Und wer ist noch aus jener Zeit? Die Bilder in den Zimmern zeigen, was sie gewesen. Eigentümlich hier am Strande, Miramar. Der Herr einst hier erschossen von Verrätern, weit überm westlichen Meer ein Beispiel. Der Held als Leiche kehrte er. Sie, die Heldin, lebend im Wahnsinnsnacht dahin im eigenen Land. Im Süden ein anderes Schloss im Zaubergarten. Die Herrin, die schönste Kaiserin einst, in Lieblichkeit, Anmut und Hoheit, ihr keine gleich, von Mörders Hand das Herz durchbohrt. In Einsamkeit, Verlassenheit, unbemerkt, von der die Schutz und Hilfe hätte sein sollen, sank sie auf den harten Boden hin. Und sie, die die Lüge hasse, in einem Gewebe von Lüge gebettet, leitet war sie in die stille Gruft nach langer, langer Wacht. Dazwischen liegt Lagramar, der Kronprinzen Wundergarten. Wie ein Bouquet auf lauer Flut gewiegt, liegt es im Sonnenlicht. Und er, in des Lebens voller Blüte, von eigener Hand geknickt, schläft neben seiner gemordeten Mutter seinen ewigen Schlaf. Armer alter Kaiser, dem der Lebensabend in Einsamkeit gehüllt. Ich verstehe das wohl. Beatrix Meyer und Gudula Waldkirchen führen folgenden Satz an. Trotz ihrer Diskretion steht die Marie Felsenwitsch mit dieser Bemerkung, dass Kronprinz Rudolf Selbstmord begangen hatte und nicht, wie bis heute gemunkelt wird, einer Verschwörung. Das Tagebuch der Gräfin Felsenwitsch, Elisabeth, Kaiserin Elisabeths intimste Freundin, Residenzverlag, Gudula Walterskirchen, Beatrix Meyer. Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, noch ein Schlusssatz, etwas in eigener Sache zum Thema Mobbing, Hass und Eifersucht im Internet. Bevor man einem Menschen grundlos beschimpft, beleidigt und vor lauter Eifersucht niedermacht und behauptet, derjenige könne nichts und schreibe nur Wikipedia ab und habe keine Ahnung über die Person, über die er schreibt, sollten wir darüber nachdenken, welche hochprofessionellen Werke er selbst veröffentlicht hat. Und damit beende ich dieses Thema endlich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, ein bisschen in den Verschwörungstheorien von Meierling zu wühlen. Wird irgendwann einen Podcast geben über Rudolf und Mary, wo ich die wirkliche Geschichte aufarbeite, aber das wird ein bisschen dauern. Ich möchte mich jetzt nicht permanent mit Tod und Selbstmord beschäftigen und sage danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, eure Petra. Servus und Baba.